Auch von mir ein herzliches Guten Morgen noch euch, die auch hier zusammen sein, die wir hier zusammen sein können, die leben im kleinen Saal, die uns sicher sehen und hören dürfen und vor allen Dingen alle, die zu Hause sind, an den Bildschirmen vielleicht oder am Telefon oder wo auch immer ihr uns zuhört und zusehen könnt. Es ist gut, dass wir noch so zusammen sein dürfen. Ich habe vor inzwischen einigen Jahren von dieser Stelle aus euch mal ein Zwillingspaar vorgestellt. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Und der eine Zwilling hieß Erwartung und der daneben Enttäuschung. Und genauso haben wir das schon erlebt, genügend erlebt. Da, wo Erwartung einmal da sind sofort daneben die Enttäuschung. Ich habe mir gedacht, dass ich euch heute zwei oder ein anderes Zwillingspaar vorstellen möchte, worüber wir nachdenken können heute Morgen. Und ich denke, es passt in unsere Zeit. Und das heißt Geduld und Warten. Der eine von den beiden heißt Geduld und der andere Warten. Ich habe aus meiner Schulzeit mitgenommen, dass wir gerne Merksätze uns aufgeschrieben haben. Einen solchen Merksatz würde ich oben drüber schreiben wollen gerne. Der heißt, in unserer Zeit und Welt, wo wir Multitasking tun, also mehrere Dinge gleichzeitig, ist Geduld und Warten können ein Zwillingspaar von größter Notwendigkeit. So als Merksatz. Und dann noch einen anderen Gedanken, den einer aufgeschrieben hat. Vielleicht ist Geduld das Schwierigste in einem Zeitalter, das aus der Geschwindigkeit einen Götzen gemacht hat. Vielleicht ist Geduld das Schwierigste in einem Zeitalter, das aus der Geschwindigkeit einen Götzen gemacht hat. Geduld. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, wie wir wissen, der ja in jedem Christen wohnt und dort zur Entfaltung kommen möchte und kann. Und der Paulus hat das den Galatern in seinem Brief geschrieben, Kapitel 5, Vers 22, ist uns weitestgehend geläufig. Ich habe nach der NGÜ das mal, lese ich euch mal vor, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, jetzt kommt's, Geduld, weiter Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So hat es der Paulus den Galatern geschrieben und wir wollen uns einfach heute mal mit einem Teil beschäftigen, dieser vielfältigen Frucht, der Geduld. Ich habe gefunden, dass auch der Paulus etwas geschrieben hat in dem Brief an die Römer. Zwei Stellen bloß lese ich uns mal vor. Aus Römer 5, Vers 3, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, wissend, dass die Bedrängnisse Geduld wirken. Und weiter hinten in Römer 12, Vers 12, schreibt Paulus, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Das griechische Wort, was hier für die Geduld auch genannt wird, die wir da brauchen, Bedrängnis heißt das auch, es heißt auch Drangsal, es heißt auch Not, Trübsal. Und es meint den inneren und äußeren Druck, der auf einen Menschen lastet, ein starker Druck, unter dem ein einzelner Mensch steht, oder eben, ich denke auch wir heute als Gemeinde. Daraus muss nicht unbedingt Verzweiflung folgen. Vielmehr kann es auch vermehrt zu einer inneren Festigkeit kommen, einem Wachstum im Glauben. So unangenehm Bedrängnis auch ist, dass wir das so für nicht schön finden, führt sie doch nach dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 3, zu standhaften Ausharren, das also mit Geduld übersetzt werden kann. Und das Ausharren wieder geht weiter, führt zur Bewährung, heißt also Stabilität im Glauben. Und daraus wiederum folgt Hoffnung. Nach Hebräer 11, Vers 1, eine feste Zuversicht, ein Wissen, das nicht enttäuscht. Und wir müssen wissen, dass Gottes liebendes Handeln mit uns auch einen eben erzieherischen Aspekt hat. Bedrängnis und Leiden, Schwierigkeiten müssen keine Strafe sein. Durch solche notvolle Zeiten wird die bisherige Geläufigkeit und Selbstverständlichkeit der Lebensabläufe doch in Frage gestellt. Und wir sind aufgefordert, uns mehr an unseren Herrn Jesus Christus auszurichten. Denn er selbst hat ja mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt ist Not. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und bei dem Nachdenken über dieses Wort Geduld und über die ganze Geschichte ist mir aufgefallen, dass sich auch der Apostel Jakobus dazu eingelassen hat, zu diesem Thema Geduld. Er ist ja der leibliche Bruder unseres Herrn. Und nach seiner Lebensübergabe an seinen Herrn ist er einer der verantwortlichen Brüder der Gemeinde in Jerusalem geworden. Und gleich am Anfang seines Briefes im Kapitel 1, Vers 2 und 3 lesen wir etwas über Geduld. Und da ist es übersetzt mit dem Wort Ausharren. Ich will mal bloß die ersten Verse lesen. Da steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Demnach sollen sie sich freuen, wenn ihr Glaube auf allerlei Weise geprüft, also versucht wird, mit dem Ziel, dass der Glaube sich in Grenzsituationen bewährt. Das ist aber noch nicht alles. Der so geprüfte und Nachfolger unseres Herrn Jesus soll erkennen, dass sich daraus oder dass daraus in aller Stille eine Frucht wächst, nämlich die Geduld. Also in aller Stille wächst aus solchen Situationen heraus, in dem Ausharren eine Frucht, die Geduld. Und Geduld meint, wenn man es in mehrere Worte fasst, Langmut, Nachsicht, ein unverdrossenes Aushalten von unangenehmen Umständen, gerade auch in denen wir uns heute befinden, Corona. Nur es braucht halt eben auch Zeit, bis eine solche Frucht sich zur Vollreife entwickelt. Die ist nicht sofort da, sie muss wachsen, wie auch jeder neugeborene Christ wachsen muss. Auch diese Frucht, Geduld, muss wachsen. Ich will noch weiterlesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, wo wir gerade sind. Er tröstet jetzt der Jakobus seine Leser. Und ich lese jetzt mal Vers 7 und ein Stück. Er tröstet seine Leser, indem er schreibt, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und einen Vers vielleicht noch. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Alle Ungerechtigkeiten, alle Ungereimtheiten unserer Tage lassen sich einfach leichter ertragen, indem wir unseren Blick davon wegwenden und auf unseren Herrn richten. Und zwar auf den wiederkommenden Herrn. Wenn er kommt in Pracht und Majestät, werden alle, die im Glauben durchgehalten haben, mit ihm seine Herrlichkeit teilen, reichlich entschädigt werden für all die Mühsal, für all das, was sie ertragen haben im Erdulden hier auf der Erde. Paulus schreibt es auch, den Römern, Kapitel 8, Vers 18, habe ich das gelesen. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist doch eine wunderbare Aussicht, eine Hoffnung, die uns stärkt in dieser Zeit. Und die Ankunft unseres Herrn ist das nächste große Ereignis, auf das wir warten dürfen. Dem Johannes auf der Insel Patmos hat der Herr selbst gesagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Zu allen Zeiten ist es gewesen, dass Christen auf die Ankunft ihres Herrn warten, so auch bis heute. Aber manchmal, denke ich, muss man auch neu dran erinnert werden. Dass wir auch den Blick auf ihn richten, der wiederkommen wird. Und genauso und genau deshalb, denke ich, schreibt es der Jakobus hier aufs Papier in seinem Brief, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und danach ist Geduld nicht mehr nötig. Da sind wir ja da. Und jetzt, wenn wir gelesen haben, versucht der Jakobus, die Geduld bildlich darzustellen. Das ist ja auch eine Art, die unser Herr immer genommen hat, den Leuten was zu erklären, in bildhafter Weise, die es gut verstehen kann. Er weist jetzt hin auf einen Bauern, also einen Landwirt. Und es ist uns bekannt, das ist nichts Neues, dass wir wissen, dass der Landwirt, dass der Bauer, der Beruf eines Landwirtes so sehr von Gott abhängig ist, wie nicht ein anderer. Er sät die Saat aus, bringt sie in die Erde und dann bleibt es einfach für ihn nur zu warten. Wir haben gelesen, er wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen. Sie muss nämlich erst den Früh- und Spätregen empfangen. Das haben wir auch gelesen. So, und das Ganze dauert einfach seine Zeit. Da ist Ungeduld völlig fehl am Platz. Wenn du ungeduldig rumzappelst und denkst, es soll nun endlich mal was wachsen, das hilft gar nichts. Es hat Ungeduld keinen Einfluss auf Wachstum und Reife. Überhaupt keinen. Da heißt es einfach manchmal nur warten, die Sache in Gottes Hand legen. Und er bringt es zur Reife, wann es soweit ist. Nochmal unterstreicht der Jakobus im 8. Vers, gleich am Anfang, habt auch ihr Geduld. Man kann auch übersetzen, hart aus. Ist auch so ein Wort, was nicht so geläufig ist heutzutage. Das ist der erste Aufruf und gleich danach der zweite, befestigt eure Herzen. Wie soll man das im Bild darstellen? Befestigt eure Herzen heißt für mich, erneuert täglich eure Entscheidungen für Jesus, für euren Herrn, dem ihr euer Herz geschenkt hat. Und befestigen, könnte ich mir vorstellen, wie der Campingfreund, der seine Zeltseile nachspannt, wenn es regnet oder wenn er merkt, es wird ein Gewitter kommen, der muss sein Zelt vorsichtshalber nochmal befestigen. So vielleicht. Und dann geht's gleich weiter, der Text geht begründend weiter, denn, warum soll er das befestigen, sein Herz befestigen? Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen, steht da. Und ich denke, wer nicht mit dem Kommen des Herrn rechnet, verliert in solchen Prüfungszeiten, wie auch immer sie aussehen, die Geduld und das feste Herz und wird von den Verhältnissen, ja, überwunden. Und wenn Jakobus schon sagen konnte, der Herr ist nahe oder die Ankunft des Herrn ist nahe, wie viel mehr wir denn heute, die wir viel näher dran sind. Uns gilt das Wort des Herrn, seid gleich den Knechten, die auf ihren Herrn warten. Und was wird er bei seiner Ankunft suchen? Feste Herzen und ausharrenden Glauben. Vers 10 hier in unserem Jakobus-Abschnitt. Nehmt Brüder zum Vorbild die Geduld der Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Das ist was Schönes, dass es Vorbilder gibt. Vorbilder, die durch manche Schwierigkeiten gegangen sind, die das durchgestanden haben. Nehmt Brüder euch die Leute zum Vorbild. Und wenn man da mal durchgehen würde durch die Bibel und die Propheten mal angucken, was die erlitten haben, wie sie geduldig in schwierigen Zeiten durchgehalten haben. Wir lesen gerade den Jeremia und wir haben es schon mal hier betrachtet. Und wenn man sich das überlegt, dass er im Namen Gottes geredet hat und verprügelt wurde, eingesperrt wurde, gelitten hat. Hat das alles geduldig ausgehalten. Das sind Vorbilder für uns. Oder wir wissen auch jetzt, wie die Apostel gelebt haben. Und wenn wir einmal daran denken, was der Paulus durchgemacht hat, was er erlitten hat, standhaft Böses ertragen, ohne zu murren, ohne zu anzuklagen, verprügelt, gesteinigt, liegen gelassen, Schiffbruch erlitten. Wir brauchen bloß einmal, wer das möchte, 2. Korinther 11, das Kapitel lesen. Da schreibt er das den Korinthern, was er alles erlitten hat. Vorbilder für uns. Und in unserem Text lesen wir weiter im Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Also durchgehalten haben. Und anschließend gleich der Hinweis auf den Hiob. Vom Ausharren Hiob habt ihr es gehört. Was war das für ein Ausharren? Was hat der Hiob erlitten? Obwohl über ihn gesagt hat, wurde, er war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und da frage ich mich, vertrauen wir auf unseren Herrn nur dann, wenn er uns das gibt, was wir möchten? Dann sind uns eigentlich die Gaben wichtiger als der Geber. Ich denke, unsere Sicht der Dinge ist begrenzt. Wir kommen, in unserem Leben bekommen wir nicht immer eine Antwort auf unsere Fragen. Und Micha hat es schon gesagt, es ist alles nicht ganz klar und wir wissen auch nicht genau, was richtig ist. Eine Antwort auf persönliches Leid, auf die Fragen unserer Zeit, auf die Misslichkeiten, werden wir möglicherweise in solchen Zeiten nicht bekommen. Vielleicht mal in der Ewigkeit. Aber ich frage mich dann wieder, fragen wir das dann überhaupt im Angesicht dieser Herrlichkeiten, die uns Gott bereitet hat? Fragen wir dann danach noch, was damals auf der Erde war? Ich glaube es fast nicht. Aber eins wollen wir festhalten, das ist mir wichtig. Gott ist der Herr und er hat die Macht. Und unser Herr hat gesagt, als er aufgefahren ist zum Himmel und seine Jünger verlassen hat, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und das wollen wir festhalten. Das ist mir wichtig. Ein paar Gedanken noch zu dem anderen Zwillingsbruder, dem Warten, möchte ich euch weitergeben. Und zwar habe ich die entnommen aus der Ethos-Zeitung. Kennen manche sicherlich, die Schweizer Familienzeitung Ethos. Da hat die Magdalene Ziegeler, kennt vielleicht auch mancher, gute Gedanken geschrieben und die bringe ich euch noch. Sie hat Folgendes geschrieben. Warten können ist eine starke Herausforderung. Von Kindheit an werden wir zum Warten angeleitet oder sogar verpflichtet. Wir wissen es ja, Kinder warten zuerst mal, dass sie bald groß sind. Dass sie bald selber entscheiden können, wenn sie schlafen gehen. Und nicht immer gesagt wird, die müssen jetzt ins Bett. Dann geht das Warten weiter. Die warten auf die Schulzeugnisse. Man wartet auf den richtigen Beruf danach. Dann wartet man vielleicht auf den Ehepartner. Wartet auf die Geburt des Kindes. Man wartet auf die Diagnose des Arztes. Zum Beispiel, oder auf Genesung, auch in unseren Tagen, ein Warten. Wir warten auf positive Veränderungen. Bei uns nicht so, eher bei dem Nächsten, dass der sich mal verändert. Oder die Umstände, in denen wir sind, sich verändern zum Guten. Mancher wartet auf die Rente. Ich habe sie schon. Zuletzt warten wir auf den Tod. Von Anfang an unseres Lebens warten. Vielleicht gehören wir auch zu den Personen, bei denen Warten nicht so die Stärke ist, denen alles zu lange dauert, sich nichts klärt. Wie oft haben wir schon selber den Satz gesagt oder wenigstens gehört, ach, hätte ich doch nur gewartet. dann Punkt, Punkt, Punkt. Wie viel bittere Früchte unserer Ungeduld mussten wir schon ernten in unserem Leben? Denkt einmal an Abraham und Sarah, denen das Warten auf ein eigenes Kind zu lange gedauert hat. Was hat sich daraus entwickelt für Ärger und für Not? Oder ich dachte an den König Saul, dem das Warten auf den Propheten Samuel genervt hat. Das dauert mir hier zu lange. Ich opfere jetzt selber. Fertig. Und was war es am Ende? Er hat sein Königreich, sein Königstum verloren. So manche Ehe bleibt eine lebenslange Tragödie. Nur weil man nicht warten konnte auf den richtigen Partner. Mancher Streit wäre nicht entstanden, wenn man sich mit seinen Worten zurückgehalten hätte. Vielleicht auch mancher Misserfolg im Beruf wäre erspart geblieben, hätten wir nicht voreilig gehandelt. Der Gerichtstermin wäre verhindert worden, wenn man eine Nacht gewartet hätte, bevor man den Brief zum Kasten trägt. Der Unfall wäre nicht geschehen, hätten wir mit dem Überholen gewartet. Wir wären vor manchen Klatsch und Tratsch bewahrt geblieben, hätte man nicht so schnell zum Telefonhörer gegriffen oder die WhatsApp-Gruppe informiert. Wir sind einfach zu laut und zu schnell, immer in Hektik, in Eile, in Bewegung. Und Gott muss uns manchmal förmlich zur Ruhe zwingen. Und wie er das tut, findet so oft ganz und gar nicht unsere Zustimmung. Wisst ihr, bei Maschinen und Motoren ist uns das im Wesentlichen klar, dass sie von Zeit zu Zeit gewartet werden müssen. Und es ist auch klar, wenn etwas läuft, da kann man es nicht warten. Man kann kein Flugzeug warten, wenn es in der Luft ist. Und kein Auto, wenn es auf der Autobahn entlang zischt. Beide müssen eine Zeit lang aus dem Verkehr gezogen werden. In diesen Pflegezeiten werden von mir aus Öl gewechselt, es werden schadhafte Teile gesichtet, ausgewechselt, erneuert. Aber die Maschine Mensch, die läuft und läuft und läuft, wie der VW, ja, die läuft und läuft. Die Maschine Mensch. Und wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass wir die Maschine Mensch, dass wir uns von einem Experten überprüfen lassen sollten. Wie dumm, wie anmaßend, wie naiv von uns zu denken, dass wir ohne solche Wartungszeiten auskommen. Und wir merken es kaum, dass wir auf dem letzten Loch pfeifen. Wir denken, wo etwas läuft, ist Leben. Doch bei dem Tempo, was wir an den Tag legen, haben wir uns längst müde gelaufen. Ich denke, vieles hat sich schon totgelaufen, ohne dass wir es wahrnehmen. Und ich frage mich manchmal, ob Krankheiten oder manche Krankheit vielleicht ihren Ursprung hat durch zu hohes Lebenstempo. Man findet einfach nicht mehr zur Ruhe. Stille vor dir, mein Vater, haben wir gesungen. Schweigt Gott? Kann es sein, dass er eine Zeit lang in unserem Leben schweigt, weil wir nicht schweigen könnten? Weil wir andauernd reden? Zu laut sind? Immer in Betrieb? Wenn unser Körper solche Ruhe- und Wartungszeiten nötig hat, wie viel mehr dann unsere Seele? Wie wichtig für uns solche Zeiten sind, steht schon im Alten Testament. Das hat der Prophet Jesaja hingeschrieben, im Kapitel 30, Vers 15. Da steht, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stille seid und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Im Stille sein und Vertrauen würde eure Stärke sein. Und Gott wartet geduldig auf uns, dass wir zur Ruhe kommen. möchte uns zeigen, wie wichtig diese Wartungszeiten für unser Leben sind. Und in diesen Zeiten wird manches klar und offenbar, wie unser weiteres Tun und Lassen sein sollen. Und noch was mir aufgefallen ist. Sogar Gott wartet. Er erwartet nicht nur von uns die Frucht seines Geistes, nämlich Geduld, sondern er hat auch selber welche. Mit welcher Geduld er uns tagtäglich trägt und erträgt, können wir uns gar nicht vorstellen. Wir können nur Danke sagen dafür. Er muss Tag für Tag ansehen, wie seine Menschen sich von ihm abwenden. Wie sie ihn durch ihr Reden und durch ihr Handeln die kalte Schulter zeigen. Wir brauchen dich nicht, Gott. Gott schaut sich an, wie sie sich untereinander fertig machen und wie sie seine schöne Erde, seine Schöpfung kaputt machen. Gott hält es aus, dass seine Liebe zu den Menschen mit Füßen getreten wird, seine Liebe, die sich offenbart durch Jesus Christus, der hier war auf dieser Erde und gestorben ist für uns, dass wir an ihn glauben und Kinder Gottes werden dürfen. Gott hätte die Macht, alles mit einem Schlag, mit einer Sekunde zu ändern. Er hätte die Macht, seine Kinder zu sich in den Himmel zu holen und den Rest der Menschheit zu vernichten auf der Stelle. Und wer wollte ihn dafür anklagen? Könnten wir ihn nicht eigentlich verstehen? Wie oft haben wir uns gefragt, wie lange guckt sich Gott das noch an? Könnte Gott irgendjemand Gott eine Ungerechtigkeit vorwerfen, wenn er so handeln würde? Aber er handelt nicht so. Das ist das Erstaunliche. Das würden wir gar nicht fertigbringen. Gott ist ein Gott der Liebe und Geduld. Das muss man sich mal vorstellen. Er möchte, dass noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief, Vers 9, nach der NGÜ lese ich es mal, neue Genfer Übersetzung. Da ging es darum, dass manche Menschen gesagt haben, ja, wo ist denn jetzt Gott? Und wo ist denn das jetzt? Er würde kommen und es würde alles anders und das Friedensreich und weiß ich. Es passiert doch nichts. Von Anfang an passiert nichts. Wo ist er denn, euer Gott? Und da schreibt der Petrus im zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 9, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Und was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck der Geduld mit den Leuten. Der Geduld mit euch, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist Gott. So ist unser Gott. Wir haben gerade heute früh über Noah nachgedacht. Da war nur ein einziger Mensch, der Noah und seine Familie. Und Gott hat alle vernichtet. Nur Noah und seine Familie hat er gerettet, weil Noah auf ihn gehört hat, ihm vertraut hat und ihm gehorcht hat. Entgegen aller, die dort waren rundherum. Das ist ja irre, so einen Kasten da hinzubauen, mitten in den Wald, ein Schiff hinzubauen. Oder was soll das sein? Aber er vertraute Gott. So, und bis heute, denke ich, wartet Gott noch, ob es noch Leute gibt auf dieser Erde, die sich für ihn entscheiden, die ihr Leben ihm schenken, dass er sie mal, wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit unser Herr als Kinder Gottes mitnehmen kann, in seine Herrlichkeit. Wohl dem, sage ich immer, der die Zeit der Geduld Gottes nutzt, sein Leben ihm übergibt und anerkennt, dass Gott der Herr ist, auch über unsere Zeit. Und zugleich der liebende Vater. Es gibt einen Tag, an dem die Geduld Gottes zu Ende ist. Da ist das Warten Gottes auf Menschen, die sich vielleicht noch zu ihm hinwenden, zu Ende. Ähnlich wie bei Noah, als er die Tiere zugemacht hat und die Flut kam. Heute ist ein guter Tag zur Umkehr. Kann es sein, dass Gott gerade auf dich wartet? Ich möchte enden mit einem Vers aus dem 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 3, Vers 5, nach der Neues Leben Bibel. Da heißt es, der Herr richte eure Herzen auf die Liebe zu Gott aus und auf das geduldige Warten auf Christus. Wir können noch ein Lied singen miteinander. Und zwar wird in dem Lied, in dem Refrain, den wir ja mehrfach singen, das, was wir uns überlegt haben, eigentlich nochmal vertieft. Und das dürfen wir uns sagen. Und es greift auf Römer 12, Vers 12 zurück. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet und standhaft in aller Bedrängnis, also auch heute in unseren Tagen. Macht einander Mut, also entmutigt euch nicht, indem ihr nur nach unten blickt oder dieses Geschehen andauernd hochkocht, sondern macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein und, was das Wichtigste ist, nehmt jede Chance wahr. Das zu tun, was wir singen, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Lasst uns aufmerksam sein auf Chancen, auf Möglichkeiten, wo wir sagen können, liebe Leute, hier hat Gott alles in der Hand. Und Jesus liebt die Menschen und freut sich über jeden, der das anerkennt, seine Schuld anerkennt, umkehrt und zu ihm hin sein Leben ausrichtet.